Ja, unser Gebet zum Einstieg in die Predigt haben wir ja gerade schon gesungen. Jesus, wir hören auf dich, und das ist mein Wunsch, meine Bitte und meine Hoffnung, dass es eben Jesu Worte sind, Gottes Wort, aus Gottes Wort, dass ich Gottes Worte reden kann in unsere Herzen, in mein Herz, in eure Herzen hinein, dass sein Geist da in uns wirkt. Ja, ihr wisst ja, Wiederholung ist die Mutter allen Behaltens. Die drei Punkte von letzter Woche, weiß ihn noch jemand, von Gerhard. Gerhard hat gepredigt, und es gab drei Überschriften am Schluss. Die erste war: wahrer Mensch. Die zweite: wahrer Gott. Wenn man auf der Spur ist, ist das, glaube ich, nicht so schwierig. Und die dritte, nicht mit wahrer, sondern genau, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Weil genau das, was er erst gepredigt hat, geht nämlich gar nicht. Entweder ist man Gott oder man ist Mensch. Gott ist Schöpfer, der Mensch ist Geschöpf. Gott ist ewig, der Mensch ist vergänglich. Und das sind Sachen, die, ja, entweder oder. Man kann nicht vergänglich und ewig sein. Aber bei Gott ist das möglich. Wir als Jesus-Nachfolger, als Gotteskinder, haben nämlich diese Spezialeigenschaften, zum Beispiel, dass wir vergänglich sind, unser Körper ist vergänglich, aber wir sind ewig durch seine Gnade auch angenommen. Und ja, wir haben unsere Überschrift, sehen wir ja schon hier oben. Ankündigungen gehen in Erfüllung. Auch das hat natürlich einen Kern. Nicht alle Ankündigungen gehen in Erfüllung. Wo kämen wir hin? Furchtbar. Sondern Gottes Ankündigungen gehen in Erfüllung. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und der Gerhard hat uns da durch den Text, den er erst vorgelesen hat, und dann hat er ja gesagt, na, ihm ist die andere Übersetzung lieber, hat er uns zum Nachdenken angeregt. Denn diese andere Übersetzung aus der Neuen Evangelistischen, das Interessante ist, in den älteren Ausgaben, ich habe hier auch die Neue Evangelistische Übersetzung, aber in den älteren Ausgaben heißt der Satz noch anders. Der Karl-Heinz von Heiden, der arbeitet immer daran weiter, und wenn man online liest, merkt man Veränderungen. Und das ist mir natürlich aufgefallen, und so haben wir die Woche noch darüber nachgedacht. Der Satz, den er zuerst vorgelesen hatte, der war: denn bei Gott ist kein Wort ohne Kraft. Und je länger wir darüber nachgedacht haben, desto mehr hat uns das gefallen. Weil das zeichnet Gott wirklich aus. Er sagt keine belanglosen Worte. Das kann er gar nicht. Sondern wenn er etwas spricht, hat das immer Auswirkungen. Auch das ist ein Unterschied zwischen Gott und Mensch. Wir können etwas sagen, ja, eben, ich sage, es werde dunkel und nichts passiert, nichts. Ist ja klar, weil ich die Vollmacht gar nicht habe. Aber wenn Gott das sagt, ist das so. Gott spricht kein Wort ohne Kraft. Der hat so viel Vollmacht, so viel Macht, ja, dass das immer sofort geschieht. Oder zu dem Zeitpunkt, den er da mit hineingedacht hat. Wenn er sagt, ja, und das war ja die Situation, du wirst schwanger werden, dann wird jemand schwanger. Die Elisabeth wurde schwanger, obwohl das eigentlich unmöglich war, weil sie viel zu alt dafür war. Und die Maria wurde schwanger, obwohl sie noch nie mit einem Mann geschlafen hatte. Das zweite ist unmöglich und das erste ist tendenziell unmöglich. Ziemlich unmöglich. Ja. Und es ist kein, wenn Gott das sagt, dann wird das so. Ganz egal, was das ist. Und diese Herausforderung, die will natürlich geglaubt werden. Ja. Ankündigung, Gottes Ankündigungen gehen in Erfüllung. Und jetzt kommen wir zur ersten Erfüllung. Der Johannes wird geboren. Spannende Sache. Elisabeth und Zacharias, ein durchaus betagtes Priesterehepaar aus Jerusalem. Also eigentlich wohnten sie am jüdischen Gebirge, aber der Dienst war in Jerusalem. Und jetzt lesen wir aus Lukas 1, Abvers 57. Für Elisabeth kam nun die Zeit der Entbindung und sie brachte einen Sohn zur Welt. Also wir merken, zwischen Lukas 1, Abvers 5, das, was, worüber Peter bei unserem Adventsbrunch gepredigt hat, ja, und der Sache jetzt, liegen mindestens 9 Monate. Ganz klar. Ja? Also vielleicht war es ein Frühchen, weiß man nicht. Aber da ist nicht viel um. Ja? Also da liegen ungefähr 9 Monate oder ein bisschen mehr dazwischen. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Als ihre Nachbarn und Verwandten davon hörten, dass der Herr sich so großartig über sie erbarmt hatte, freuten sie sich mit ihr. Das habe ich unterstrichen, weil ich das super finde. Sie freuten sich. Denn die haben ein bisschen mitgelitten. Zumindest ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, das sind doch so gottesfürchtige Leute. Warum schenkt Gott, wo sie wussten, der ist allmächtig, warum macht er nichts? Warum lässt er die Kinder los? Warum passiert da nichts? Die haben doch so oft gebetet, wir haben mitgebetet und so weiter. Und jetzt war sie dann schwanger. Und außerdem, das fand ich, habe ich eigentlich erst neu entdeckt, jetzt beim Nachlesen, hatte der Engel schon gesagt, dass man sich, also der Gabriel, ja, der vor Gott steht, das ist noch so ein Satz, der mich begeistert hat, der hatte gesagt, man wird sich freuen, wenn man davon hören wird. Freude war eine der Sachen, die er angekündigt hatte. Ja, der sagt, Vers 14, du wirst überglücklich sein zum Zacharias, Kapitel 1, Vers 14, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Das war, also ich sag mal, in der Ankündigung war nicht nur der geistliche Ebene, sondern auch ganz normal das Leben. Du wirst dich freuen, natürlich die Elisabeth und viele andere. Der Johannes wird bei seiner Geburt Freude verbreiten. Das ist durchaus üblich. Normalerweise freut man sich, wenn Kinder geboren werden. Ja? Nicht immer. Wir leben ja in der Welt. Aber meistens. Und hier wird das angekündigt vom Engel und es geschieht dann auch. Die Nachbarn sind da. Und interessant, die Nachbarn sind hier so eine Art Hauptpersonen. Ja, der Zacharias ist da noch gar nicht. Elisabeth bekommt das Kind und die Nachbarn, die sind da. Die kümmern sich. Vielleicht waren da Hebammen dabei, wie auch immer. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Da sind sie wieder. Ja? Also die Freude ist groß. Vielleicht sind auch ein paar direkt dort geblieben. Damals hat man ja mehr in Sippen so gelebt, nicht so ganz isoliert wie wir. Ja? Kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Das war damals üblich. Irgendwie hat man so die Reihen fortgesetzt. Das ist heute nicht mehr üblich, aber auch gar nicht lange her, ja, in der werten Familie, meiner Schwiegerfamilie, also Damaris Vater hieß Karl und er war der 13. Und als er dann diese Serie seinen Sohn Andreas nannte und nicht Karl, war einige Verwandte entsetzt. Der hat das Jahrhundertwerk kaputt gemacht. Ja? Der 13. in Serie und der tut das nicht, was von ihm erwartet wurde. Und ja, und hier ist das ähnlich. Ja? In der Zeit, im heutigen Judentum ist das nicht mehr so, aber damals war das so eine Zeit, alles hat so manchmal Phasen. Es war klar, Zacharias, ja, der Stammhalter heißt auch Zacharias. Nachnamen hatten die wahrscheinlich noch keine. Nein, widersprach da seine Mutter. Nein, geht nicht. Er soll Johannes heißen. Man bitte, warum Johannes? Ja? Aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt, wandten sie ein. Niemand. Durch Zeichen fragten sie den Vater, wie das Kind heißen sollte. Das ist hochinteressant. Bisher wussten wir nämlich, dass der Zacharias stumm war. Aber er war auch taub. Weil mit dem Stummen kann man reden. Er hat ja vorher geredet und gehört und braucht nicht irgendwelche Zeichen. Ja, da steht, durch Zeichen fragten sie den Vater. Also, sie haben wahrscheinlich was aufgeschrieben. Der war, ich sag mal, Gott hat ihn mit sich, also mit Gott und mit sich selber isoliert für die Zeit. Er war ja eher ungläubig. Er war Priester, er war im Tempel, er hat gerade das Räucheropfer dargebracht. Ja, Peter hat uns da ausgelegt, was für ein gigantischer Gottesdienst das war. Und dann erscheint ihm der Engel. Und eigentlich wusste Zacharias, wenn Gott das Meer teilen will, dann macht er das. Das hat er ganz sicher im Alten Testament gelesen. Und ich bin überzeugt, der hat nicht daran gezweifelt. Und jetzt kommt da ein Engel und er sieht den und er erschrickt und der Engel sagt, du wirst ein Kind bekommen, ja, Elisabeth, deine Frau, bekommt ein Kind. Und er sagt, na, geht nicht. Und der Engel sagt, wart, ja, was geht nicht? Ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast, mein Freund. Du wirst stumm sein. Ja, er hat ja gesagt, was für ein Zeichen bekomme ich, dass das wahr wird? Mann. Ja, und dann hat er ein Zeichen, eins, was er nicht gewollt hat, aber was ihn isoliert für eine Zeit von speziellem Gottesbegegnung. Bin ich sehr überzeugt, weil das, was er nachher sagt, das zeugt davon. Der hat sich nicht mit Ackerbau und Viehzug beschäftigt, sondern der hat die 9 Monate genutzt, um Gott zu begegnen und Gott zu fragen, was wird das hier? Sie fragten ihn durch Zeichen und der ließ sich ein Schreibtäfelchen geben. Auch kann man so ein bisschen, wenn man wach die Bibel liest, merkt man, oh, die konnten ja lesen und schreiben. Selbstverständlich, ja, ganz klar. Natürlich, erstens war das eine Priesterfamilie, das war klar, dass der lesen und schreiben konnte, aber auch die anderen. Im Judentum, das ist eine der ältesten Kulturen, wo man sehr breit in der Gesellschaft lesen und schreiben konnte. Ja, das wird hier nicht besonders erwähnt, sondern Schreibtäfelchen aufgeschrieben. Sein Name ist Johannes. Und ich denke, Elisabeth und Zacharias haben die ganze Zeit auch so mit Schreibtäfelchen schon etwas kommuniziert. Er hat jetzt nicht kein komplettes Schweigegelübde gehabt für 9 Monate. Ja. Sondern die haben geredet, also geschrieben, mal hin, mal her. Aber das ist natürlich nicht, wie wenn man normal kommuniziert. Also wenn ich das, was ich jetzt hier gesagt habe, alles hätte aufschreiben müssen auf Schreibtäfelchen, da wäre man noch nicht weit gekommen. Ja. Also viel langsamer und sein Name ist Johannes. Warum waren die sich so sicher? Haben die sich ja so gut überlegt? Nein, Gabriel hat schon gesagt, ja, ihr sollt ihm den Namen Johannes geben. Also Gott hat es gesagt. Und eins kann ich mir sicher sein. Also wenn der Zacharias ein zweites Mal soll ihm das nicht passieren, dass er sagt, warum Johannes? Ja, keine gute Idee, hat ja schon gefragt, wie soll das gehen? Wenn der Engel kommt und sagt, der soll so heißen, es gibt Zeiten für Rückfragen, aber es gibt auch, und das ist meistens so, wenn Gott redet, ist Gehorsam der beste Weg. Das ist das, was Gott erwartet hat. Und das tun sie hier. Ja, sein Name ist Johannes. Das ist sehr absolut. Nicht, wir haben uns überlegt und ich meine gehört zu haben, sondern sein Name ist Johannes. Gibt's gar nichts. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sprechen. Und fing an, Gott zu loben. Klar, er hatte auch viel Grund, Gott zu loben. Sie haben einen Sohn bekommen in ihrem Alter. So, wie der Engel es gesagt hatte. Und der Engel hatte ja noch mehr gesagt. Und er hat sicher viel gebetet in den 9 Monaten und hat gehört, was Gott zu sagen hat. Er fing Gott an zu loben. Alle, die in jener Gegend wohnten, jetzt ist wieder der Blick auf die anderen alle, ja, wurden von einem ehrfürchtigen Staunen ergriffen. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die es hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Großes mit ihm vorhatte. Wir denken nochmal zurück an die Predigt von Peter, ja, von Maleachi, rund 400 Jahre her, letzter Prophet im Alten Testament, letztes Buch. Dazwischen waren schwierige Zeiten, ja, es gab Makkabäer, es gab verschiedenes, aber es gab keinen so richtigen Propheten Gottes. Und es gab schon die Frage im Judentum, hat Gott uns, weil wir so ungehorsam waren, hat er uns zur Seite geschoben? Wie lange wird er noch schweigen? Es hat vorher, seit Mose, keine Zeit, keine 400 Jahre des Schweigens gegeben. Wir können ja, die Zeitleiste kann man ja etwas nachgehen. Und es gab da viele Fragen. Und jetzt, wenn jemand geistlich wach war in Israel oder auf dem judäischen Bergland, dann hat man gemerkt, Gott ist wieder da. Er macht was. Wir wissen noch nicht genau, wie das jetzt wird. Aber es ist offensichtlich, dass Gott hier was Großes vorhat. Denn die beiden wollten lange Kinder bekommen. Die konnten keine Kinder bekommen. Dann war ein Engel da. Dann war Zacharias stumm und taub. Und dann kann er auf einmal wieder reden und redet viel von Gott und lobt ihn und preist ihn. Gott hat was vor. Das war denen allen klar. Und sie sind gespannt darauf. Und sie haben das beobachtet. Und es war sicher, ja, nachdem Johannes später ja zur Buße und zur Umkehr aufgerufen hat und viele getauft hat, dass die Menschen sich noch erinnert haben. Da waren ja, der ist dann erwachsen geworden, das sagt nachher unser letzter Vers. Ja. Die haben sich erinnert. Der Johannes, schon bei der Geburt war das ja zu sehen, dass aus dem was Besonderes wird. Ja. Und das unterstützt natürlich seine Autorität, weil sie gemerkt haben, das hat er sich nicht einfach angeeignet und macht jetzt hier einen auf wilden Propheten, sondern das ist ihm geschenkt. Und sein Vater Zacharias. Jetzt kommt Zacharias zu Wort. Er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und er weissagte. Er spricht Worte der Weisheit aus, die ihm der Heilige Geist gegeben hat. Und das ist gewaltig. Wenn man das durchgeht, dann sind dann mindestens 16 Zitate aus dem Alten Testament ineinander verwoben. Und ich kann mir vorstellen, der hat noch viel mehr gesagt als das. Entschuldigung, irgendjemand könnte mir ein Wasser bringen. Danke damals. Eine treue Gehilfin, das ist gut, wenn man sie hat. Vom Heiligen Geist erfüllt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und jetzt merken wir was. Vielleicht merken wir es jetzt schon. Eigentlich spätestens beim nächsten Vers. Und er hat uns aufgerichtet, ein Horn oder eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David. Vielen Dank. Worüber spricht hier der Zacharias? Über Jesus, genau. Er hat sein Kind Johannes vor sich, wiegt es vielleicht gerade im Arm oder Elisabeth stillt den kleinen Johannes und er spricht über Jesus. Er hat nämlich durch den Heiligen Geist den geistlichen Durchblick bekommen. Johannes ist super wichtig. Johannes, mein Johannes wird ein Prophet des Höchsten sein. Aber der Höchste, der wird zuerst gelobt. Und das ist auch etwas, was ich uns wünsche, dass wir immer wieder den geistlichen Durchblick haben und Jesus sehen können. Dass wir nicht bei dem Irdischen stehen bleiben und sei es noch so schön. Und ja, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er sieht schon die Erlösung. Er sieht über die Krippe hinweg, was wir bald feiern, sieht er schon das Kreuz. Er sieht schon die Erlösung in Jesus Christus. Die Macht, ja, Horn im Alten Testament steht für den Ausdruck von Macht und die Macht des Heils. Er kannte den Tempeldienst von innen. Er wusste, was sie alles aufführen, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Und jetzt, in diesen 9 Monaten mit Gott, da hat er Durchblick bekommen über all das hinaus, was er vorher verstanden hat. Und er wird nachgedacht haben über Jesaja 53, über Psalm 22. Und er wird immer wieder Gott gefragt haben, wenn ich schon jetzt hier taub und stumm bin, dann gib du mir geistlich wache Ohren, und dass ich nachher etwas von dir reden kann. Er wird auch gefragt haben, wie lange muss ich noch stumm sein? Darf ich denn wenigstens meinem Sohn das Sprechen beibringen? Ich kann nicht erkennen, dass er das schon wusste. Ja, bei der Geburt wird alles wieder gut. Hochspannende Sache. Wie er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von Zeiten her angekündigt hat. Uns zu retten von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Natürlich, auch das war verheißen und ist verheißen. Und dieser Vers 71, wenn wir jetzt nach Israel hineindenken, ist der ja immer noch spannend. Ja. Wir lesen im Alten Testament, was alles verheißen wurde. Und wir sehen, dass es 2000, 3000 Jahre später noch nicht ist. Aber was wissen wir? Ankündigungen Gottes gehen in Erfüllung. Nur den Zeitrahmen wissen wir nicht. Aber sie werden in Erfüllung gehen. Auch wenn wir nicht den ganzen Durchblick haben. Aber das wissen wir. Ankündigungen Gottes gehen in Erfüllung, um uns zu retten von unseren Feinden. Aus der Hand aller, die uns hassen. Und wenn man Jesaja liest, wenn man Jeremia liest, ja, die anderen Propheten, wenn man dort liest, was alles verheißen ist für Gottes Volk, auch für das Land, ganz viel Spannendes drin, führt jetzt zu weit. Ihr merkt, ich bin fast ganz fit. Ja? Gut, aber geistlich durchaus ermutigt, und ich hoffe, ich stecke euch mit der geistlichen Feuer an und nicht sonst irgendwas. Ja? Also, so zeigt sich sein Erbarmen. Das Erbarmen Gottes, das er schon unseren Vätern erwies, so bestätigt er seinen heiligen Bund und den Eid, den er unserem Stammvater Abraham schwor. Abraham, das waren gerade mal 2000 Jahre rückwärts von Zacharias aus. Ja, aber das, eben der Zacharias hat nachgedacht über das Alte Testament, gründlich nachgedacht. Hat gedacht, welche Verheißungen haben wir denn? Und bei Abraham gab es noch keine Verheißung für einen Boten, was der Johannes war, sondern es gab eine Jesus-Verheißung für den Erlöser. Abraham, einer deiner Nachkommen, ja. Da werden alle gesegnet werden. 1. Mose 22, Vers 16 oder Vers 15 folgende, da steht das, ja, dass er das verheißen hat. Und der Zacharias wusste, wenn Gott das ankündigt, verheißt, verspricht, dann wird das so. Interessant ist noch, wenn man sich da ein bisschen reinliest, warum denn Johannes? Warum war Johannes jetzt wichtiger, der bessere Name? Hat vielleicht was mit den Bedeutungen des Namens zu tun. Nämlich Zacharias heißt, Zachariah bedeutet, der Herr gedenkt. Und hier in Vers 72 und 73, da kommen eigentlich so Anklänge an beide Namen, Zacharias und an Elisabeth vor. Der Herr gedenkt, und das andere heißt Gottes Eidschwur. Den Eid, den kann man sehr schnell erkennen, ja, in Vers 73, ja, dass Gott auch ihren Namen da mit eingebaut hat in seine Überlegungen, ja, und dann aber den Johannes hervorgehen lässt, dass Gott heilt und rettet. Wo habe ich denn jetzt die Johannes, Entschuldigung, der Herr rettet, heißt ja Jesus, der Herr ist gnädig, heißt Johannes. Ja, die Gnade kommt erst im Namen von Johannes vor, während die Namen von Zacharias und Elisabeth mehr noch, ja, Eidschwur und der Herr gedenkt, seine Treue, seine Zuverlässigkeit, aber die Gnade geht drüber hinaus. Und das wäre meine Erklärung, steht nicht so im Text, aber wäre meine Erklärung, warum es wichtig war, dass der Johannes heißt. Der Herr ist gnädig. Und die Israeliten haben das ja mitgehört, wenn sie haben schon was dabei gedacht. Warum darf der jetzt nicht Zacharias heißen? Er heißt Johannes. Okay, warum Johannes? Ja, er wird nachher gesagt haben, der Engel hat mir das schon gesagt, da kann man nicht widersprechen. Und kritische Rückfragen sind auch schon nicht so gut. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Das sind Begriffe, damit hatte der Priester Tag für Tag zu tun. Dass sie wohl heilig und gerecht sind, dass er wohl rein in den Tempel geht. Das wird ja alles aufgeschrieben, seitenweise, was sie leisten mussten, um in die Nähe und Gegenwart Gottes kommen zu können. Und jetzt sagt er, bricht eine neue Zeit an. Wir werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit mit ihm leben können und ihm dienen können. Wie viel Durchblick er im Detail schon hat, das bleibt hier offen. Aber da ist eine Menge drin, über das man weiter nachdenken kann, was er alles da erkannt hat, immer noch über Jesus. Er redet hier noch nicht von Johannes. Johannes kommt jetzt erst. Ja, jetzt hat er wieder, ja, vorher war er den geistlich klaren Blick auf Jesus gerichtet und jetzt kommt er, und du Kind, jetzt ist er wieder in der Familie, ja, in dem frisch geborenen kleinen Johannes. Und du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Auch das war verheißen, ja, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ungefähr, Maleachi sagt etwas davon, dass ja der Bote vorher kommen muss, der Elia, ja, und das hat ja der Engel gesagt, er wird im Geist und in der Kraft Elias vor dem Herrn hergehen. Also da ist schon die Auflösung, die später ja im Matthäus-Evangelium, wo noch die Jünger fragen, ja, wenn du der Messias bist, wo war dann der Elia, der ja vorher kommen soll? Und dann sagt Jesus, ja, wenn ihr es erfassen wollt, dann Johannes war es. Und er soll den Weg bereiten. Und der Wegbereitung, das ist jetzt nicht, dass er da die Straßen gekehrt hat, sondern es geht um den geistlichen Weg. Ja, wenn wir hier auch singen, Bahn macht Bahn oder bahnt einen Weg unseren Gott und sowas, da geht es um den geistlichen Weg des Herzens, nämlich Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk. Durch die Vergebung der Sünden. Ohne Sündenvergebung keine Erkenntnis des Heils, der Errettung. Sünden machen uns so unfähig zum Sehen, dass wir können uns völlig verdunkeln. Das gehört zusammen. Wenn jemand das Heil erkennen will, dann erkennt er auch seine Sünden. Und dann gibt es Vergebung und dann sieht er noch klarer. Gerade die Woche wieder von jemand gelesen, wo Gott auf einmal ihm begegnet ist und dann kam Sündenerkenntnis. Und er sagt, fast alles, also gefühlt alles war auf einmal da und an einem Tag weg. Und das Kreuz und weg. Und ich konnte ganz neu wahrnehmen, was Gott jetzt will. Gestern in dem Film von Andreas, da war es auch etwas drin, ja, wenn ich mich recht entsinne. Auch er hat es so erlebt. Wir hatten kurze Beiträge in der Jugend, jeder konnte was mitbringen. Und Andreas hat einen Film von 6 Minuten Beitrag von Paul Washer, der auch so massive Sündenerkenntnis hatte. Aufgrund und Sünden zu erkennen, hängt mit der Barmherzigkeit Gottes zusammen. Aufgrund der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes. Denn jeder hat das und wer es nicht wahrnimmt, ja, da wird das Problem ja nur größer. Noch nicht lange her fuhr ich irgendwo hier rum und sah jemand, der fuhr auch fröhlich rum, aber der hatte einen platten Reifen. Und der schien das nicht wahrzunehmen. Und ich dachte, das Problem wird nur größer. Der Reifen wird kaputt und dann wird die Felge auch kaputt und irgendwann sollte er es dringend merken. Also ich habe nicht verstanden, dass man das da schon nicht merkt. Alles, also der war schon luftleer. Ja. Das Problem wird größer. Und es ist gut, wenn man es sehr früh merkt, kann man anhalten, kann man reparieren, ja, kann man das Problem beheben. Und das ist, ich habe versucht noch ihn, aber der war so fröhlich unterwegs, konnte ich nicht darauf aufmerksam machen. Dachte ich, kann ich nichts machen, ich kann nicht hier einen U-Turn machen und dem hinterher allen. Ja. Mit dem aufgehenden Licht aus der Höhe, das er uns besucht. Wieder der Blick, das ist auch nicht mehr Johannes. Ja. Wir sehen, Johannes ist eigentlich nur kurz. Er ist so begeistert von Jesus. Und ihr kennt das Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Wir haben jetzt mal die Strophen rausgesucht. Was ist von gestern Abend hängen geblieben? Wie viele Strophen hat das Lied? 13. 13, genau. Und wer das mal sich zu Gemüte führen will, das findet man im Internet. Und mir kommt vor, Paul Gerhardt war verliebt in Jesus. Sonst kann man so einen, Sülz nicht zusammenschreiben. Er wollte das Stroh entfernen und Röslein hineingeben in das Krippelein. Ja? Der war voll, ja, aber dann auch wieder ganz auf die geistliche Tiefe hinein, verliebt in Jesus. 13 Strophen lang. Und erstaunlich und auch schön zu sehen, wie er da sein Herz nach außen kehrt und begeistert ist von Jesus. Und das scheint mir hier bei dem Zacharias auch. Der hat in den 9 Monaten, und ich gehe davon aus, soweit ich euch kenne, niemand hat bisher 9 Monate nur mit dem Herrn geredet und mit Ehefrau und Kindern geschrieben. Denn wir können reden, kommunizieren, sind in Arbeit, Brot und sonst was. Aber ich stelle mir vor, das war eine sehr intensive Zeit mit Gott. Und er wusste, er hat eine große Aufgabe. Denn der Bote, Elisabeth und er sind alt und sie müssen ihn ja erziehen. Da Martin und ich haben ja auch keine Kinder und wir haben kurz überlegt, wenn wir jetzt Kinder bekommen würden. Oh, das wäre ein Spaß, genau. Ich weiß nicht, wer den meisten Spaß hätte an der ganzen Sache. Aber die müssen ja dann auch nicht nur geboren werden, sondern auch erzogen werden. Ja? Denn da war der Engel Gabriel nicht zur Stelle, soweit ich das sehe. Das mussten die beiden bewerkstelligen. Und im Alter wird das schwieriger. Gott wird die Kraft dazu gegeben haben, aber das war sicher herausfordernd. Und der Zacharias hat da viel mit Gott drüber geredet, sicher über die ganze Situation, und er ist immer wieder hier, das merkt man an dem, was er sagt, auf Jesus gekommen. Das Licht aus der Höhe, der Morgenstern. Im echten Text steht da nicht Licht, sondern es steht eigentlich nur der Aufgang aus der Höhe, aber im nächsten Vers heißt es, um zu leuchten. Also irgendwie der Sonnenaufgang oder der Aufgang des Morgensterns, was ja auch ein prophetisches Wort ist aus dem Alten Testament. Und um zu leuchten denen, die in der Finsternis und Todesstadt sitzen, und zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. Da noch ein kurzer Gedanke zu. Das sind 2 verschiedene Personengruppen, aus meiner Sicht. Denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, das sind wir Heiden. Der Zacharias hat schon gesehen, der jetzt kommt, der kommt für uns, aber nicht nur für uns Juden. Der kommt für alle. Und die gar kein Licht haben, die in der Finsternis sitzen, das sind die Heiden, die Griechen, die Gottes Wort nicht haben. Und auch für uns kommt er, für uns Juden, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. Ja, das sind ganz viele da drin, was er an Durchblick hat. Das alles macht Jesus, um uns zu leuchten. Und Jesus selber hat ja später gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das sagt er ganz klar, ich bin gekommen, um zu leuchten, um Licht in diese Welt zu bringen. Vers 80, der letzte Vers aus diesem langen Kapitel. Das Kind Johannes aber wuchs heran, wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor Israel treten sollte. Also das ist die Zusammenfassung der nächsten 20 Jahre, mindestens, ja? In einem Vers. Er wuchs, er wurde stark heran, dann ist er erwachsen und dann macht er sich selbstständig als Prophet und ist draußen in der Einöde. Wüste ist da vielleicht, aber so in der Einöde da irgendwo an den beim Jordan hat er dann getauft, aber er war immer wieder in öden Gegenden und die Leute kamen zu ihm heraus, das lesen wir später. Zum Mitnehmen, oder was merken wir uns? Ja, so Zusammenfassung am Schluss. Gottes Ankündigungen gehen in Erfüllung. Immer. Ja, kein Wort von ihm, was er spricht, ist ohne Kraft. Er hat immer die Power. Das sieht man schon ganz am Anfang. Er sprach, es werde und es ward. Es war zwar vorher nichts da, gar nichts, was wir uns ja auch nicht vorstellen können, aber das spielt keine Rolle. Er hat so viel Kraft, dass das entsteht. Das wird einfach. Und das gilt es zu glauben. Denn wir haben auch Ankündigungen. Jesus sagt, siehe oder seht Leute, ich mache alles neu. Ist das schon? Noch nicht. Aber er hat das versprochen. Er macht alles neu. Das wird in Erfüllung gehen. Das ist unsere Aufgabe, daran festzuhalten. Nicht ungläubig zu sein, sondern gläubig. Ja. Sie gehen in Erfüllung mit und ohne deinen Glauben. Zacharias hat eigentlich erstmal nicht geglaubt. Hat er Johannes bekommen? Ja, hat er. Maria hat geglaubt. Sie hat Jesus bekommen. Beide haben ein Kind bekommen, mit und ohne Glaube. Wenn die Ankündigung klar ist, kriegt Gott auch den Rest hin. Da sind wir beteiligt, aber nicht aktiv. Mit Glauben ist natürlich besser. Ja, das möchte ich schon sagen. Also eigentlich erwartet Gott Glauben von uns. Er wünscht sich das, dass wir ihm vertrauen, dass wir sagen, ja, Vater. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es schwierig ist, was auch immer. Ja, Vater. Und es gibt ja Vergebung und Umkehr. Man kann ja umdenken. Zacharias hat auch umgedacht. Und dann ist das wieder gut. Gott ist nicht kulturabhängig. Die Botschaft ist zentral. Das leite ich ab aus, dass eben nicht der Zacharias der Siebte oder wie auch immer, weiß ich nicht wie lange, ja, nicht Zacharias heißt, sondern Johannes. Und dass der Engel das schon gesagt hat, weil ihm die Botschaft, bin ich überzeugt, wichtig war. Es ging nicht eigentlich um einfach einen schöneren Namen, der klingt besser oder so, sondern die Botschaft. Gott ist gnädig. Das sollte schon von Geburt an, sollte der Johannes das schon mitverbreiten. Gehorsam ist der beste Weg. Auch das sehen wir, klar. Der Heilige Geist kann erstaunliche Ein- und Weitblicke schenken. Ja, ich habe gedacht, ich könnte einen halben Tag darüber reden, über das, was der Zacharias hier, oh, Petra erschreckt schon. Ne? Na, wird nicht so. Wir kommen ja zum Schluss. Ja. Also, was der alles an Einblick und Ausblick und Durchblick hat, aus dem Alten Testament, wie er die Stellen zusammenwebt und was da alles drin ist, das ist gewaltig. Und wenn Gott so etwas gibt, das kann er auch heute noch. Ja? Und ich muss sagen, in der Corona-Zeit habe ich immer wieder so in der frommen Gesellschaft herumgefragt, gibt es irgendwo jemand, wo man merkt, andere können das merken, wo man merkt, Gott gibt es hier eine Offenbarung. Und es war nichts von Bedeutung. Es waren welche, die meinten, aber das muss dann auch, eben prophetische Worte müssen geprüft werden nach dem Neuen Testament und dann wird klar, dass sie Kraft haben, dass sie etwas zeigen. Und das war, hat Gott da nicht hineingegeben? Okay, dann akzeptieren wir das. Und dann macht das so wie der Zacharias hier. Richte den Blick immer wieder, immer auf Jesus. Ja, das hat mich auch beeindruckt. Früher habe ich gedacht, das ist ein ganz langer Text, aber es sind ja nur ein paar Verse. Ja, von 67, da fängt er an zu reden, bis 79. Redet er aber viel mehr von Jesus als von Johannes. Obwohl er sicher glücklich war über den Johannes. Steht ja auch vorher da. Sie freuten sich und viele freuten sich mit ihm. Ja, Und diese Herausforderung, auch jetzt an Weihnachten, ihr bekommt Geschenke, die Familie ist da. Wir werden auch die Familie besuchen und wir freuen uns schon drauf. Wir sehen sie ja nicht so ganz häufig, ja, und manche nur selten, es werden auch nicht alle da sein. Und man freut sich am Miteinander und all dem. Aber dass wir auch das erleben und dass wir das im Blick haben, richte den Blick auf Jesus. Er ist ja, das Zentrum. Jesus is the reason for the season. Und nicht nur für diese Saison, sondern für alles. Also für die Welt und alles. Und das letzte, Lob, Preis, Dank und Anbetung, ist die rechte Antwort. Das erste, was der Zacharias ja sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Danke, dass ihr so tapfer zugehört habt. Ich wünsche euch und uns allen weiter viel Freude und Segen mit unserem wunderbaren Herrn. Amen.